da in dem Sinne ist EUDR total spannend, auch im Vergleich zu anderen Regulatoriken, dass es an der Nachverfolgbarkeit ansetzt, ja, an dem Produkt selber ansetzt und es ist nicht ein Bericht, den man dann einmal im Jahr machen muss, sondern es ist auf der Transaktion. Im Endeffekt müssen wir für jeden Vertrag, für jede Lieferung so ein DDS-Ding haben. Und das ist ja im Endeffekt eine neue Kappe, eine neue Informationsdimension, die wir auf dieses Produkt drauf machen. Ich glaube, da geht es dann schon hin, dass man darüber Produkte anfängt zu differenzieren. Und wenn wir es dann hinkriegen, dass wir durch die Partner von Osapiens auch aus dem Retail, die dabei sind, das auch zu transferieren, ich glaube, das wäre eine super Geschichte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TwinSides Podcasts. Heute freue ich mich, Tim Niepel, Teamlead Sustainability Data bei der Neumann Kaffeegruppe begrüßen zu dürfen. Die Neumann Kaffeegruppe ist mit über 60 Unternehmen in 28 Ländern der weltweit führende Rohkaffeedienstleister und handelt jede 10. Kaffeebohne der Welt. In unserem Gespräch werden wir über die Auswirkungen der EU-Entwaldungsverordnung auf die Kaffeeindustrie sprechen, die Herausforderung bei der Umsetzung der Verordnung diskutieren und erörtern, wie digitale Lösungen dabei helfen können, Nachhaltigkeit und Compliance in globalen Lieferketten sicherzustellen. Freut euch mit mir auf eine unterhaltsame Folge mit Tim Niepel. Tim, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Willkommen.
Tim, wir sitzen hier über den Dächern Hamburgs. Die Sonne scheint. Wir haben ein Tässchen Kaffee. Besser kann der Tag ja nicht beginnen, oder?
Kann man sich dran gewöhnen, ja.
Du hattest mir gesagt in der Vorbereitung, dass du auch sehr gern Serien schaust und jetzt haben wir in den letzten Monaten sehr häufig über Nachhaltigkeit, Kaffee gesprochen, die Entwaldungsverordnung der EU. Vielleicht möchte ich hier nochmal die Brücke schlagen zu deiner Liebe für TV-Serien. Hast du denn eine TV-Serie, wo du sagst, die beschreibt die aktuelle Situation zum Thema Nachhaltigkeit in der Kaffeebranche ganz trefflich?
Ja, also Nachhaltigkeit in der Kaffeebranche vielleicht nicht, aber ich muss sagen, ich bin großer Fan von der Serie Das Parlament von Arte und der ARD gemeinsam. Und das finde ich schon sehr trefflich, wenn man an die EUDR denkt und das, was sie in den letzten Monaten so erlebt hat, hilft das, sich vorzustellen, was hinter den Kulissen in Brüssel eigentlich vorgeht, wenn man die Serie guckt hat, beziehungsweise in Straßburg.
Mhm. Kenne ich noch nicht, muss ich unbedingt schauen.
Ja, gerade eine neue Staffel rausgekommen. Also viel Spaß.
In der ARD-Mediathek wahrscheinlich.
Bestimmt.
Okay, jetzt bist du ja sehr tief drin in der Kaffeebranche im Thema Nachhaltigkeit, Entwaldungsverordnung. Ich würde jetzt gern mit dir einmal beleuchten, wie du überhaupt zu dem Punkt gekommen bist. Also, wie bist du zu dem Thema gekommen? Wie bist du zu der Neumann Kaffeegruppe gekommen?
Also ich bin Volkswirt, nach dem Studium war ich eher in der Entwicklungszusammenarbeitswelt. Es gibt eine biografische Prägung für Mikrofinanzierung und Finanzsystementwicklung, die habe ich dann noch mitgenommen in meinen ersten Job. Und nachdem da die Lernkurve irgendwann ein bisschen vorbei war, habe ich was anderes gesucht und selbst nochmal gegründet. Bin dadurch ein bisschen in die Digitalisierung reingekommen und wollte danach wieder was anderes machen und wieder nach einem sichereren Hafen gesehnt.
Passt sehr gut zu Hamburg, Hafen.
Da war ich schon in Hamburg tatsächlich, ja. Mhm. Ich wollte dann auch ganz gerne in Hamburg bleiben und bin dann auf die Neumann Kaffeegruppe aufmerksam geworden. War sehr froh, den Job hier antreten zu können. Inzwischen bin ich seit 5 Jahren hier. Hab verschiedenste Dinge gemacht in einem Team, das sich auch sehr dynamisch entwickelt hat in den letzten Jahren. Und bin nach wie vor fasziniert. Es gibt unglaublich viel zu lernen. Kaffee ist super heterogen in den verschiedensten Aspekten, die man sich so vorstellen kann. Und obwohl wir als Gesellschaft, als Gruppe ja nur Grünkaffee handeln und Dienstleistungen im Bereich Grünkaffee anbieten und eben nicht rösten, ist es dennoch so sehr divers. Und es freut mich total, einen Job zu haben, der mich irgendwie auch um die halbe Welt schickt, immer mal wieder. Ganz faszinierende Einblicke, auch von Kollegen. Ein Kollege ist jetzt gerade in Honduras gewesen und was wir da so machen, an Projekten auf die Beine stellen. Und wenn man das dann sich anschauen kann im Kontext der letzten 5 Jahre, ich war auch mal in Honduras vor einer Weile und wie sich das dann entwickelt hat, dass die Akteure irgendwie vor Ort nochmal die gleichen sind und man entwickelt so eine Art, also eine sehr tiefe Verbundenheit, obwohl so über den Ozean hinweg und über die Zeit hinweg auch. Wenn man sich anschaut von dem, was wir angefangen haben zu machen mit tollen Finanzierungsprodukten, sehr mutigen Finanzierungsprodukten, wie ich finde, Kleinbauern zu unterstützen.
Mhm.
Und jetzt werden wir da große Nurseries aufbauen, also was ich, wie man es auf Deutsch sagt, so Aufzucht von Kaffeebäumen und Millionen von Setzlingen produzieren im Jahr. Das ist auf eine sehr ökologische Art und Weise. Also das ist für mich immer wieder schön, dann diese First-Hand-Informationen zu hören von der Arbeit, die wir machen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen und der Impact ist ja riesig. Also ich glaube, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern haben die meisten heute schon mal einen Kaffee getrunken. Ich hatte es ja auch eingangs gesagt, jede 10. Bohne der Welt wird von euch gehandelt. Ich finde, das ist Wahnsinn zu sehen, was da alles dahinter steckt. Und würde einmal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Neumann Kaffee Gruppe noch nicht kennen, nochmal ganz kurz die Position auch entlang der Lieferkette deutlich machen. Du hast gesagt, ihr handelt Grünkaffee und röstet aber nicht, oder? Das heißt, eure Kunden sind jetzt weniger wir Privatpersonen zu Hause, sondern eher die großen Kaffeeunternehmen, die jeder kennt. Und ihr tretet da gar nicht so direkt in Erscheinung, oder?
Ja, das ist richtig. Also ich kannte zumindest die Neumann Kaffee Gruppe nicht, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Ich glaube, es geht einigen so. Ja, ein Hidden Champion könnte man vielleicht sagen. Also die Neumann Kaffee Gruppe ist in der 3. Generation ein inhabergeführtes Unternehmen und dennoch Marktführer im Grünkaffee mit zig Gesellschaften, ich weiß die genaue Zahl leider nicht, weltweit. Und machen den Import, Export von Kaffee. Das heißt, wir haben sowohl in den wichtigsten Anbauländern Gesellschaften, die sich darum kümmern, Kaffee einzukaufen, aufzubereiten und zu exportieren, als auch in den Konsummärkten Gesellschaften, die sich dann damit beschäftigen, dafür auch einen guten Kunden zu finden für diesen Kaffee. Und genau das ist die Expertise, eben diesen Match zu machen zwischen den Qualitäten, die wir einkaufen können, und dem Markt, der dafür eben da ist. Und in diesem Bereich tut sich dann halt im Bereich Nachhaltigkeit sehr viel, weil wir natürlich da sehr oft sozusagen Durchführungsorganisationen sind für unsere Kunden, aber auch für Dritte, die sich engagieren wollen in diesen Ländern. Das ist nun mal vorwiegend im globalen Süden, beziehungsweise um den Äquator rum.
Der sogenannte Kaffeegürtel, glaube ich, oder?
Genau, genau. Der Kaffeegürtel, ich glaube 25 Grad Nord und 25 Grad Süd, da wächst der Kaffeebaum nun mal. Ich sag mal, mir gefällt der Kaffee so gut, weil mir wird's da auch gefallen. Wo der Kurs im Kaffeebaum gut geht, geht's mir auch gut. Also es ist weder zu kalt noch zu warm und Frost irgendwo gar nicht.
Mhm.
Und dann sind aber die Sachen, die wir da tun, sehr unterschiedlich. Ja, das ist sehr davon abhängig, wie die Lieferketten vor Ort geprägt sind. Es gibt Länder, wo wir die Kaffeekirsche kaufen von Produzenten direkt und dann die ganze Verarbeitung von der Kaffeekirsche anmachen.
Mhm.
Andere Länder, wo wir den Grünkaffee kaufen, der noch nicht sortiert ist und also noch nicht gemillt, wie man sagen würde. Also es ist sehr unterschiedlich, welchen Scope von diesen Aktivitäten, die wir halt machen. Ja.
Jetzt haben wir ja heute die Gelegenheit, mit einem Nachhaltigkeits-Kaffee-Experten wie dir zu sprechen. Eine sehr ernste Frage, die mich umtreibt, ist die, dass ich mir schon ein Stück weit Sorgen mache über die Zukunft des Kaffees. Ist diese Sorge berechtigt? Stichwort Klimawandel. Hat der Kaffee noch Zukunft oder wie blickt ihr als Neumann Kaffeegruppe darauf?
Ja, also solange Kaffee getrunken wird, wird er auch irgendwo eine Zukunft haben.
Da muss ich mir keine Sorgen machen.
Das denke ich nicht. Aber natürlich ist die Frage zu, im Endeffekt zu welchem Preis. Und was wir gerade sehen, ist, dass der Kaffeepreis auf All-Time-Highs ist. An den Börsen war Kaffee noch nie so teuer, wie er jetzt ist. Und das liegt daran, dass wir in den Hauptproduktionsländern, allen voran Brasilien, in den letzten Jahren Ernten gesehen haben, die stark durch den Klimawandel beeinflusst wurden, ob durch Dürren oder Frost. Und das dann alles zusammen nacheinander weg. Sicherlich auch Corona und Logistik. Es gibt irgendwie 1000 Faktoren und ich bin vielleicht, also Experte in manchen Sachen würde ich gerne Experte sein, da bin ich sicherlich kein Experte drin. Aber es ist schon so, ich meine, es gibt ja diese klassischen, die Zahlen, die man irgendwie, wenn man im Sektor aktiv ist, zumindest kennt, dass irgendwie bis 2050 50% der Anbauflächen, wo jetzt gerade Kaffee wächst, wegfallen könnten.
Wahnsinn.
Und das führt natürlich zu einem Flächendruck auf, wo soll er denn sonst produziert werden? Und das sind dann meistens höher gelegene Gebiete, weil Dürre das größere Problem ist als Frost. Bei den meisten Modellen. Gleichzeitig sind es Modelle, man weiß nie genau, wie sich das entwickeln wird. Vielleicht ist es noch viel drastischer, vielleicht ist es weniger drastisch. Es gibt Ersatzprodukte, die immer mal wieder kommen. Ob die nun geschmacklich mit dem Kaffee mithalten können, wage ich mal zu bezweifeln.
Ich auch, ohne da tief drin zu stecken.
Und dann gibt es halt verschiedene andere Hebel. Also das ist schon ein krasser Produktivitätshebel, glaube ich, den auch immer existiert. Also auf den bestehenden Flächen mehr zu produzieren, damit keine neuen Flächen, wo vielleicht jetzt noch ein Wald steht, konvertiert werden. Das muss man natürlich auch sagen, dass wenn Preise hochgehen, Produzenten ein größeres Interesse haben, ihre Flächen zu erweitern. Und man ist dann sehr schnell in ethischen Fragen drin. Also wenn jemand kein Living Income verdient und also wirklich arm dran ist, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man dann von denen verlangen, dass sie den Wald nebenan nicht abholzen. Gibt es wahrscheinlich 1000 Antworten zu. Judy hat eine sehr klare Antwort, und zwar, dass es das nicht geht. Aha. Aber deswegen ist es für uns, und das ist natürlich auch der Kontext jetzt gerade, ja, wir müssen Regulatorien einhalten, da arbeiten wir sehr intensiv dran. Ich sage immer, ich freue mich darauf, wenn wir dann diese Hürden erreicht haben, damit wir uns dann wirklich wieder der Nachhaltigkeitsarbeit widmen können mit unserem ganzen Fokus. Da ist noch eine Menge zu tun.
Das ist auch eine Kritik, die ich sehr häufig raushöre vor lauter Bürokratie und Dingen, die aktuell zu tun sind, um compliant zu werden. Geht der Fokus verloren von der wirklichen Verbesserung hin zur reinen Berichterstattung oder Implementieren von Systemen und so weiter und so fort. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal tiefer drauf ein. Aber vielleicht in diesem Kontext, den du eben skizziert hast mit Klimawandel, der die Kaffeeanbauflächen auch ein Stück weit bedroht. Welche Rolle spielt dann Nachhaltigkeit und die EUDR, die du eben gerade auch schon mal angesprochen hast, für euch als NKG, also Neumann Kaffeegruppe?
Nachhaltigkeit hat schon lange vor EUDR und vor dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eine Riesenrolle für uns gespielt. Für mich war einer der Gründe, mich hier zu bewerben vor 5 Jahren, dass schon damals unser Gesellschafter einen sehr, sehr klaren Kurs vorgegeben hat, mit dem ich mich sehr identifizieren kann. Und der ist, dass es um den Lebensunterhalt der Produzenten geht. Mhm. Dieser Fokus, ganz am Anfang auf die Lieferkette zu setzen und zu sagen, hey, maximizing the potential, zu schauen, hey, wie können wir da was tun? Das ist das, was mich motiviert. Das hat mich schon bei der EZ motiviert und Finanzsystementwicklung motiviert. Und das ist nochmal eine ganz andere Komponente, die vergessen wir manchmal bei Nachhaltigkeit. Also gerade wenn jetzt irgendwie Nachhaltigkeit ESG ist, dann fragt man sich manchmal, also für mich fängt Nachhaltigkeit ESG kann eigentlich erst da ansetzen, wo man mit Leuten zusammenarbeitet, die alle ein vernünftiges Auskommen zu ihrer Arbeit haben. Da gibt es super viel Arbeit zu. Living Income ist eine Debatte, die da stattfindet. Aber auch da fehlen eine Menge Nuancen. Und Kaffee ist jetzt oft in den Realitäten nicht das, wo sich jemand 100% seiner Arbeitskraft und Arbeitszeit investieren kann, weil ich kann mich irgendwie um 0,5 Hektar oder einen Hektar Kaffee halt nicht 365 Tage im Jahr mit beschäftigen. Oder 280. Da gibt es ganz viel interessante Forschung zu, aber oft ist es halt eine Frage auch von der Alternativen. Also Farming by Choice oder eben nicht. Also vielleicht sind auch einfach schon mal Kaffeebäume da gewesen und dann ernte ich halt ein paar davon. Das ist also auch eine Realität, die wir durchaus sehen. Und wir arbeiten besonders gerne mit den Leuten zusammen, für die das Ganze auch ein Business Case ist. Aber man dann anders zusammenarbeiten kann und ernsthafter zusammenarbeiten kann. Und dieser Grad der Professionalisierung, das ist zum Beispiel etwas, was nicht so oft in der Debatte vorkommt, aber total wichtig ist und wo wir eine Menge machen, um Menschen zu helfen, ihre Kaffeeproduktion professioneller zu verstehen und zu machen und zu schauen, okay, was kann man denn irgendwie machen? Und das machen wir überall, ob nun in Honduras, in Papua-Neuguinea oder Kenia. Und das ergänzen wir dann durch unsere eigenen Programme, NKG Verified sei da genannt. Das heißt, wo man sagt, okay, wir müssen trotzdem bei all dem Fokus einen gewissen Standard wahren, einen Basis wahren, um dann gemeinsam mit den Leuten nach vorne hin zu arbeiten.
Ja.
Weil es bringt uns nichts, wenn wir Standards definieren, die dann so exklusiv sind, dass wir in Europa nur noch Kaffee aus Brasilien konsumieren können, weil der Nachhaltigkeit in Indonesien ist damit nicht geholfen. So, und das wird immer ein schwieriger Kontext sein und immer ein angreifbarer Kontext sein, aber ich glaube, die Kollegen vor Ort und wir hier machen dabei einen guten Job. Und das ist auch eine Verantwortung, die wir haben. Ja, also weil wir haben natürlich irgendwie diese First-Hand-Expertise im Feld, entschuldigen für die ganzen Anglizismen, die unsere Kunden etwa ich auch nicht haben. Das heißt, auch das ist eine Dienstleistung, die sich langsam entwickelt, die halt dann nicht mehr ist, bitte diesen Kaffee zu der Qualität an dem Zeitpunkt zu dem gewünschten Preis, sondern eben auch, hey, ich möchte irgendwie aktiv sein vor Ort, um dann da Programme vielleicht zu stricken.
Ja. Tim, durch deine Rolle hast du ja nicht nur sehr viel Bezug zum Thema Nachhaltigkeit, sondern auch zum Thema Daten. Jetzt sind wir hier im Twinsights Podcast, wo wir neben der Nachhaltigkeit auch immer die Digitalisierung beleuchten. Vielleicht kannst du uns ja auch mal Einblicke geben, welches Potenzial darin steckt, dass wir jetzt diese Daten entlang der Wertschöpfungskette sammeln und auch auswerten können.
Ja, ich glaube, das größte Potenzial ist tatsächlich, also auf der einen Seite natürlich in den Daten, die wir schon für in diesem Fall EUDR sammeln, auf der anderen Seite aber die Infrastruktur, die wir gerade generieren, um diese Daten zu sammeln, um die Daten weiterzugeben. Wenn wir jetzt an nur Sapiens denken und an die Nutzergruppe, die wir gestern hatten, ja, dann ist halt gemeinsam auf einer Plattform. Und diese Infrastruktur der Plattform können wir für EUDR nutzen, werden wir für EUDR nutzen, aber wieso nicht auch für andere Informationslevels? Und ich glaube schon, dass es da in dem Sinne ist EUDR total spannend, auch im Vergleich zu anderen Regulatoriken, dass es an der Nachverfolgbarkeit ansetzt, ja, an dem Produkt selber ansetzt und es ist nicht ein Bericht, den man dann einmal im Jahr machen muss, sondern es ist auf der Transaktion. Im Endeffekt müssen wir für jeden Vertrag, für jede Lieferung so ein DDS-Ding haben. Und das ist ja im Endeffekt eine neue Kappe, eine neue Informationsdimension, die wir auf dieses Produkt drauf machen. Ich glaube, da geht es dann schon hin, dass man darüber Produkte anfängt zu differenzieren.
Mhm.
Und wenn wir es dann hinkriegen, dass wir durch die Partner von Osapiens auch aus dem Retail, die dabei sind, das auch zu transferieren. Ich glaube, das wäre eine super Geschichte. Ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe mit unseren Agronomen in Honduras, wo irgendwie 50 Leute jeden Tag Produzenten besuchen. Da sind inzwischen 20.000 Fotos drin.
Wahnsinn.
Und ich ärgere mich immer, dass wir es noch nicht so gut hingekriegt haben, diese ganze Arbeit, die da passiert, tagtäglich im Endeffekt bis ins Regal zu kriegen, wo wir dann einen Wert dafür generieren können, der dann wieder zurückfließt. Und ich glaube, dass wir da auf dem Weg sind, kleine Schritte vielleicht, aber ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial, da hinzukommen.
Mhm. Vielen Dank. Und ich glaube, es wird sehr deutlich, wie ihr da denkt, also dieses Ganzheitliche vom Anfang bei den Erzeugern, bei den Farmern anzufangen. Und hier jetzt mal eine Frage, die mich interessiert im Kontext der EU-Entwaldungsverordnung, mit der sich ja gerade sehr viele Unternehmen auseinandersetzen. Basierend auf deinen Erfahrungen, was bringt die EUDR denn den Erzeugern vor Ort, den Farmern? Gibt es da Vorteile oder ist es im Wesentlichen erstmal bürokratischer Aufwand? Oder wie bewertest du das?
Also zunächst ist es bürokratischer Aufwand. Und es ist ein bürokratischer Aufwand, der gemacht wird, um den Konsumenten in der EU zu beschützen. Zu beschützen davor, mit Entwaldung assoziierte Produkte zu konsumieren. Und wir müssen aufpassen, dass die Zeche dafür nicht die zahlen müssen, die das Produkt produzieren.
Mhm.
Und das ist im Endeffekt unsere Rolle dabei auch. Ja, wir versuchen, also Marktzugang ist ja alleine etwas, was ja nicht per se gegeben ist. Und wir versuchen, diesen Marktzugang für möglichst viele Menschen zu erhalten. Das ist sehr, sehr schwierig in verschiedenen Ländern. Inwiefern der europäische Markt dann so wichtig ist für, keine Ahnung, einen Kleinbauern in Äthiopien, der durch die Struktur der Lieferkette in Äthiopien es sehr schwer haben wird, unter EUDR seinen Kaffee in Europa noch irgendwann zu vermarkten, beziehungsweise die nachgelagerten Akteure haben es dann schwer. Ja, der sucht sich vielleicht auch einfach einen anderen Markt.
Ja.
Ja, und das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, wenn auch EUDR effektiv sein soll, dann funktioniert das unter der Erwartung, dass andere Leute nachziehen oder andere Konsummärkte nachziehen. Das ist sicherlich richtig. Man muss auch sehen, dass die wachsenden Konsummärkte im Kaffee halt eher im asiatischen Raum zu finden sind.
Okay.
Wo das vielleicht noch nicht so eine große Rolle spielt. Die Hoffnung, die ich habe, ist, und das hat man ja gestern gesehen bei dieser Coffee User Group, die wir gemacht haben, dass wir die Tools, die wir implementieren müssen, um die Hürde EUDR zu nehmen, danach dann nutzen können, um eine effektivere Nachhaltigkeitsarbeit vor Ort zu machen. Und wir erheben ja zum Beispiel momentan eine Menge Geodaten. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Daten nutzen können, um effektivere, vielleicht sogar mehr Programme durchzuführen, zum Beispiel um regenerative Landwirtschaft voranzubringen, weil wir in der Lage sind, die verschiedenen Produktionsfaktoren, die den Kaffee beeinflussen, über diese Geodaten halt ja abzufragen.
Tim, du hast jetzt gerade eben die Coffee User Group angesprochen. Wir waren jetzt gestern hier in Hamburg versammelt, um mit verschiedenen Unternehmen entlang der Kaffee-Wertschöpfungskette über die EU-Entwaldungsverordnung zu sprechen. Wie geht's jetzt danach? Jetzt, wo man einmal so reingeguckt hat in die verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette, bist du eher guter Dinge? Die EUDR, ist die gut aufgehoben aktuell in der in der Kaffeebranche oder gibt es da noch große Herausforderungen? Wie ist dein Eindruck jetzt nach gestern?
Also erstmal fand ich gestern, das war super und man kann sich ja nur nochmal bedanken bei dem verbindenden Element von gestern und das ist nun mal der Software Provider, den wir ausgewählt haben, um die Herausforderungen UDR zu meistern, Sapiens. Und es war einfach schön, so viele verschiedene Menschen in einem Raum zu haben und in einem Raum zu haben, wo wir sehr darauf geachtet haben, eine Atmosphäre zu kreieren, die vertraulich ist und wo man gemeinsam etwas diskutieren kann. Mhm. Also wirklich in der Werkstatt sozusagen.
Ja.
Ein Werkstattgespräch über verschiedene Organisationen hinweg, die durchaus auch miteinander im Wettbewerb stehen. Das ist eine super Geschichte. Das wir es aber für notwendig erachten, und ich glaube, jeder, der gestern da war oder jede, die gestern da war, ist auch für eine gute Veranstaltung befand, zeigt natürlich aber auch, dass ein bisschen Problematik bei UDR. Ja, dass eben es diesen großen koordinativen Aufwand noch braucht, weil es eben bestimmte Unklarheiten gibt.
Ja.
Und da graut es mir schon ein bisschen, muss ich sagen, weil ich glaube, da viele Fragen noch nicht wirklich klar sind. Im Kaffee selber hat man sich, glaube ich, viel zu lange damit beschäftigt, welche Methodik jetzt besser ist und welchen Satelliten wir wie nutzen sollen. Es gibt eine total heterogene Landschaft von verschiedenen Methoden, die nun sagen, ob der eine Plot nun Deforestation hat oder nicht, plus unterschiedliche Interpretationen von dem Gesetzestext selbst. Das macht es total schwierig, weil du natürlich auf der einen Seite, wenn wir es auf uns beziehen, wir machen eine Menge Arbeit, um sicherzustellen, dass der Kaffee, den wir verschiffen, UDR aligned ist und dass wir sozusagen unsere Prüfung machen, wir haben ein Protokoll, was dokumentiert ist und so weiter und so fort. Unsere Kunden müssen das natürlich auch machen und wir müssen hinkommen, dass wir, wenn wir einen Kaffee verschiffen, sicher sind, dass der Kunde das auch, diesen auch akzeptiert und das auch anerkennt, dass da wirklich kein Problem ist oder die gleiche Perspektive hat. Aber es wird natürlich noch herausfordernder, wenn dieser Kunde muss natürlich die gleiche Perspektive haben auf seine Kunden wiederum.
Ja.
Also die Länge der Lieferkette, wenn jeder dann nach einer anderen Methodik das Ganze beprüft, dann kreieren wir Transaktionskosten, die im Zweifelsfall dann irgendwann immer der Produzent tragen muss, wenn der Konsument es nicht tragen möchte. Das wäre fatal. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, ich glaube, viel von der Debatte in 2025 wird sich darum drehen, okay, ich habe jetzt eine Systematik, ich habe eine Herangehensweise für meine Due Diligence und ich muss da irgendwo auch eine Herangehensweise haben, wie ich mit den Evidenzen von Vorlieferanten umgehe, beziehungsweise wie ich die Systeme, die Methoden, die Protokolle, die Policies von meinen Geschäftspartnern irgendwie bewerte, damit wir nicht immer alles wieder nochmal neu machen müssen. Dafür gibt es in der letzten Guidance von der EU, glaube ich, durchaus die Ansatzpunkte. Das wird aber essentiell sein. Das geht halt nur zusammen. Ne? Also es bringt nichts, wenn jeder in seiner Insel so ein bisschen eine Suppe kocht, sondern das ist ein totaler Call to Action, um irgendwie gemeinsam was zu machen. Und ich finde es super, was wir gestern auch gemerkt haben, dadurch, dass wir irgendwie den gleichen Partner gewählt haben, sollte das uns ein bisschen leichter fallen. Das gilt aber natürlich genauso für Geschäftsbeziehungen mit Leuten, die jetzt nicht Sapiens nutzen.
Ja, mir geht's das sehr ähnlich. Also dieser Austausch mit gleichgesinnten Unternehmen innerhalb einer Branche zum Thema EU-Entwaldungsverordnung ist das sehr hilfreich. Sapiens, wie du gesagt hast, das verbindende Element.
Du bist ja auch auf ein paar Konferenzen immer mal wieder unterwegs. Wie fandst du sozusagen gibt es einen Unterschied von gestern, von dieser Gruppe, von den Diskussionen, die du miterlebt hast, im Vergleich zu anderen Diskussionen, die du so mitkriegst im Kontext UDR?
Absolut, ja. Also gestern, die Diskussion hat eine ganz andere Tiefe natürlich im Rahmen einer Konferenz. Wir sitzen hier, wie gesagt, mit Blick auf die Hamburger Stadt. Man sieht hier drüben den Bunker. St. Pauli Stadion ist direkt neben dem Bunker, der begrünt wird von oben. Und da war im September das Sustainability Summit. Da ging es beispielsweise auch um Lieferketten und Entwaldungsverordnungen. Aber da wird natürlich in einer ganz anderen Tiefe drüber gesprochen. Da geht es eher High-Level drum, was müssen die Unternehmen machen. Nämlich sicherstellen, dass die Produkte, die sie einführen, dass die von entwaldungsfreien Gebieten kommen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Und gestern war ja schon in Tiefe, was sind die Herausforderungen der EU-Entwaldungsverordnung aktuell in der Kaffeebranche. Und deswegen war es gestern aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Austausch, ein sehr konkreter Austausch. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal von Sapiens. Ich habe ja auch eine Folge mit Georg Fischer aufgenommen von Sapiens, der das Ganze auch nochmal aus seiner Sicht beleuchtet hat. Ich glaube, was bei den ganzen Diskussionen sehr deutlich wird, ist, dass dieses Thema nicht mir nichts, dir nichts schnell abgehakt werden kann, sondern das braucht einen gewissen Vorlauf. Und wenn ich mal überlege, wir haben uns letztes Jahr im Mai 2024 kennengelernt. Da wart ihr, glaube ich, noch, kann man schon mit Fug und Recht sagen, Vorreiter beim Thema EUDR. Wir sehen ganz viele Unternehmen, die merken immer noch erst, dass sie betroffen sein könnten. Und wenn ich zurückdenke, ich glaube, das Projekt, wo wir gemeinsam Thema EUDR von Neumann Kaffee Gruppe angegangen sind mit Osapiens, wo wir euch unterstützt haben, das ist, glaube ich, im Juni gestartet, oder? Und hat gut und gern 6 Monate gedauert. Also da ist eine gewisse Komplexität dahinter. Da würde ich auch gerne nochmal mit dir drauf blicken.
Das ist ganz witzig, weil genau das war zum Beispiel einer der Diskussionspunkte gestern. Ging ja auch darum, den Austausch von Best Practices zu machen. Mhm. Wie viel Zeit braucht denn jetzt eine Osapiens-Implementation? Und ich glaube, manche würden behaupten 6 Wochen. Für manche sind es ein paar Wochen mehr. Und für manche ist es ein halbes Jahr oder vielleicht auch mehr. Also es hängt halt von dem Unternehmen ab, von der Organisation ab. Wir sind dezentral organisiert. Ja, wir haben ein Projekt irgendwie, wir haben ein Projektteam hier gehabt in der Holding. Aber es ging darum, eine Software einzuführen und die Leute dabei zu unterstützen, die auch anzunehmen. Aber wir haben natürlich, das ist also in dem Sinne top-down, dezentral in über 20 Gesellschaften, aber natürlich auch in 20 Gesellschaften, weil wir halt nicht alle das gleiche ERP-System haben und irgendwie einen Connector haben, den Osapiens nun mal anbietet und dann ist das Ding irgendwie geritzt und dann machen wir noch ein paar Trainings und dann war's das, sondern ja, einen anderen Aufwand. Ja, und das gleichzeitig mit, und ich glaube, das kann man schon sagen, ich glaube, Georg hat das in der letzten Folge, die ich übrigens sehr gut finde, kann ich sehr empfehlen, super beschrieben. Auch das Produkt von Osapiens entwickelt sich ja weiter.
Mhm.
Ja, das ist ja auch das Schöne daran, dass man eben nicht sagt, so, ich habe jetzt meinen Scope und dann nehmen wir, sondern wir lernen irgendwie alle da dran weiter. Und auch gerade gestern die Sessions, die Diskussionen, die mit Lukas stattgefunden haben, um zu schauen, okay, welche Aspekte von dem Produkt sollen wir jetzt priorisieren oder welche sind für diese spezielle Gruppe nun mal am wichtigsten? Ich glaube, genau dafür ist so ein Austausch halt total wertvoll.
Absolut, ja. Lass uns nochmal so ein bisschen auf den Verlauf schauen, weil ich kriege ganz häufig mit in den aktuellen Gesprächen, die Unternehmen sind unsicher, was sie denn tatsächlich an Unterstützung benötigen. War das dir von Anfang an klar? Also als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, hattest du da schon auf dem Schirm, was du später alles brauchen kannst oder hat sich das entwickelt? Weil ich sehe sehr häufig Themen wie Change Management kommen häufig zu kurz, Projektmanagement, Prozessmanagement, Datenmanagement, Supplier-Management, das sind alles Themen, die kristallisieren sich ja über die Zeit ein Stück weit auch raus. Oder hattest du das im Voraus schon alles so auf dem Schirm, was da an welcher Stelle wohl benötigt werden könnte?
Ich hatte natürlich immer schon die Kristallkugel und wusste alles ganz genau, wie man so ein EUDR-Projekt implementiert. Nein, natürlich nicht so. Und es ist Pragmatismus, die Offenheit, Sachen auch wieder zu ändern, Workarounds zu finden, Diskussionen, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht ist es gar nicht Projektmanagement, sondern eher Krisenmanagement, weil für uns war es ja irgendwie eher auch Oktober das relevante Datum, weil so ein Kaffee ist ja auch nochmal auf dem Schiff für eine Weile. Also das ist natürlich on the go. Ich glaube, für uns war es halt wichtig, das Commitment zu haben, auch durch die ganzen Ebenen der Organisation durch, sowohl lokal als auch global, sodass wir wirklich in dieses Doing reingehen konnten und wirklich sehr, sehr gepusht haben. Und das war super wichtig, das war schön, so ein Gemeinschaftsgefühl dabei zu haben. Weil wenn man diese Sachen hat, dann kann man sozusagen, man weiß nie, was im nächsten Monat passiert oder in 2 Monaten passiert. Dann kann man sich darauf einlassen. Und das haben wir ja bei diesem Delay auch gesehen. Also ich meine, das allein zu kommunizieren, wann war denn Delay jetzt nun gesetzt und was machen wir daraus? Und ich hätte nie gedacht, dass ich mit irgendwie in Gesprächen sitze, wo man sich über Wahrscheinlichkeiten von regulatorischen Änderungen oder Abstimmungsverhalten in der EU austauschen muss. Insofern, ja, also es ist fortwährend, man sieht immer wieder was, wir lernen auch immer wieder weiter. Wir haben gerade gestern zum Beispiel darüber gesprochen, Osapiens hat ja so ein Supplier-Portal. Da haben wir das Onboarding, ich sag mal, sehr pragmatisch sind wir das angegangen und haben so verteilt, wie man das denn bitte nutzen sollte. Und dann haben alle Leute E-Mails bekommen und einen Fragebogen und kriegen da jetzt irgendwie Requests. Das kann man natürlich viel besser machen und vernünftiger aufziehen, aber es ist immer natürlich eine Abhängigkeit von der Zeit, die man noch hat.
Absolut.
Nun hat man ja 12 Monate mehr gekriegt und jetzt kann man sich diese Gedanken wieder machen.
Basierend auf deiner Erfahrung, die du jetzt hast, also das Projekt ging ja so im Dezember zu Ende, hat soweit alles geklappt. Viele Unternehmen, wie gesagt, die haben jetzt ein bisschen, ist meine Wahrnehmung auch auf die Verschiebung gewettet, gehofft, spekuliert. Jetzt ist die Verschiebung da und es gibt doch noch sehr viele Unternehmen, die jetzt langsam anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Hast du für die vielleicht Tipps für so ein erfolgreiches EUDR-Projekt, was zu berücksichtigen ist, was wichtig ist aus deiner Sicht und Erfahrung auch jetzt?
Na, ich glaube erstmal, dass jede Organisation ist dann doch irgendwie ein bisschen anders und die Organisation muss man kennen. Also ich glaube, dass wir schon sehr davon profitiert haben in unserem Kontext jetzt, dass das Projekt gemanagt wurde zum großen Teil von Menschen, die diese Organisation auch schon kennen seit ein paar Jahren. Diese, also sozusagen auf Basis von bestehenden persönlichen Beziehungen im Netzwerk dann da ansetzen zu können, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Eine absolute Unterstützung für das Projektteam durch die Upper Echelons bis ins Board hinein war auch essentiell, wahnsinnig wichtig, um, ja, und dann diese Herangehensweise, ja, auch Fehler machen zu können. Wie man diesen Kontext kreiert, ich glaube, das ist total wichtig, also diese Soft-Seite dabei. Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, sehr früh sich klarzumachen, was hat das eigentlich für einen Impact? Und auch das ist wieder total organisationsabhängig, deswegen gibt es da, glaube ich, nicht irgendwie so eine Blaupause, so mache ich ein EUDR-Projekt. Und das, ich verweise wieder auf Georg, der ja auch sagte so, erstmal klar machen, okay, welche Produkte sind denn jetzt alle betroffen, etc. pp. Dann entwickelt man ein Gefühl davon, wie groß die Nummer ist. Und ja, gut, wir sitzen jetzt hier Mitte Februar. Wollen wir hoffen, dass die EU diesmal bereit ist. Mhm. Und dann hat man halt, was sind es noch, irgendwie 10,5 Monate oder so? Lass uns sagen 10 Monate. Ja, ich sag mal so, als wir vor einem Jahr, ich sag jetzt nicht gegen uns ganz schön der Stift, aber da waren uns auch bewusst, dass 10 Monate jetzt nicht so viel wahnsinnig viel Zeit sind. Und ich glaube, das ist, dass man gerade bei größeren Organisationen das durchaus auch bewusst ist, dass 10 Monate jetzt nicht wahnsinnig viel ist. Und gleichzeitig hat man einen Vorteil, weil man natürlich auf die Erfahrung von anderen bauen kann.
Absolut.
Ja, mit Leuten, die das schon mal gemacht haben. Ich glaube, diese Kopie, das wird nie funktionieren, aber man baut ja mal auf einem Erfahrungswert auf, um dann irgendwie das zu implementieren. Das ist sowohl bei Osapiens gegeben. Und wir stehen natürlich immer zur Verfügung, um da irgendwie mal drüber zu schnacken, in so einem Kontext auch wie gestern. Aber ihr habt da natürlich ja auch Erfahrungswerte, so wie andere auch. Ja, auf die kann man schon bauen und es weiterentwickeln. Gleichzeitig muss man sagen, wie gesagt, keiner hat diese Kristallkugel, auch nicht, nachdem man das jetzt irgendwie schon mal gemacht hat, weil, ich weiß nicht, ob die Metapher so stimmt, aber die Kristallkugel ist halt noch immer cloudy, ne? Also das ist halt, da kann man halt nicht durchgucken. Mhm. Man weiß halt nicht, mit was man es zu tun hat.
Ist viel dran, also ich mag die Metapher. Ich glaube, wer noch mehr über euer Projekt erfahren will, da gibt's ja verschiedenste Berichte. Es gibt ein cooles Video auch. Wir haben auch auf unserer Homepage nochmal was zusammengestellt. Das können wir alles gern in den Shownotes verlinken. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, du hast gerade gesagt, so Anfang 2025 sitzen wir jetzt hier. Wie geht's bei euch zum Thema EUDR weiter? Heißt jetzt zurücklehnen oder gibt's da noch Hausaufgaben zu tun?
Ja, zurücklehnen wäre das Falsche und Hausaufgaben haben wir alle noch zu tun. Besonders so, ich sag mal, so ein bisschen aufräumen nach der Sturm- und Drangphase im letzten Jahr. Ich glaube, der Fokus in 2025 muss total darauf sein, dass wir diese Prozesse möglichst effizient hinkriegen. Das ist auf der einen Seite intern, aber eben auch mit unseren Geschäftspartnern. Ob die nun auf Osapien sind oder nicht. Aber dieser Ablauf, damit die Regulatorik zu möglichst geringen Transaktionskosten führt, das ist, glaube ich, essentiell. Also das ist bei EUDR für mich, ist, wie setzen wir EUDR um, sodass es nachhaltig ist, indem wir Transaktionskosten minimieren. Das muss die Aufgabe sein für jeden, der irgendwie an Sustainability arbeitet und EUDR implementiert. Aha. Im Kontext dessen, was die EU uns halt setzt. Das ist
auch herausfordernd, oder? Da gibt es auch noch manche Hausaufgaben, ist mein Eindruck.
Durchaus.
Tim, vielen Dank für die Einblicke jetzt. Ich glaube, wir haben sehr gut gesehen, welche Rolle die EU-Entwaldungsverordnung für den Kaffeebereich hat. Wir haben gelernt, wie ihr im Projekt vorgegangen seid, was deine Learnings waren. Gibt es noch weitere Themen, die du für 2025 wichtig findest zum Kontext Nachhaltigkeit, über die wir jetzt nicht gesprochen haben? Gerade so mit Blick aufs weitere Jahr, gibt es da noch Themen, wo du sagst, die werden dich oder euch auch noch beschäftigen über die EUDR hinaus?
Ja, also die gibt es. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist ja immer so ein bisschen fies, weil das Wort Nachhaltigkeit erlaubt irgendwie 10 verschiedene Perspektiven darauf. Keiner weiß so richtig, was mit dem politischen Kontext passiert, sowohl national als auch auf der EU-Ebene, als auch international. Ich hoffe nach wie vor, dass, also für mich sind, also Regulatoriken sind ja, das sind Hürden, die muss man irgendwie erfüllen, die muss man machen. Ich hoffe, dass wir danach wie ein bisschen back to the roots kommen, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, und die Arbeit mit Produzenten, Environmental Services, Producer Services, die wir da machen, dass wir das irgendwie verstärken können. Also regenerative Landwirtschaft ist was, was super spannend ist. Wer noch nie was von Pflanzkohle gehört hat, googelt, ist total spannend. So, und da gibt es tausende von Themen. Da hoffe ich, dass wir ein bisschen wieder dahin gehen können, um dem Ganzen die richtige Priorität zu geben.
Ich sehe schon, dir wird es auch in Zukunft nicht langweilig. Wir sind eingestiegen mit TV-Serien. Ich glaube, dafür gibt es wenig Zeit. Ich hoffe, dass es immer wieder Zeit dafür gibt. Aber bei den ganzen Herausforderungen, die wir noch vor der Brust haben, hilft am besten wahrscheinlich noch ein weiteres Tässchen Kaffee, oder?
Ja, Prost.
Dann lass uns jetzt noch ein Tässchen Kaffee trinken. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für die Einblicke, für die super Zusammenarbeit bedanken und freue mich schon auf unsere nächste Begegnung hier in Hamburg. Vielen Dank dir.
Ja.
Das war mal wieder eine sehr spannende und koffeinreiche Twinsides-Podcast-Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Folgt Tim auch gerne auf LinkedIn. Wir werden ihn verlinken in den Shownotes. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch im Twinsides-Podcast. Vielen Dank.